Morgen und herzlich willkommen bei Alles Lab, eurem Live-Rollenspiel-Podcast für alles, was mit Fantasy Lab zu tun hat. Ich habe heute einen wundervollen Co-Moderator an meiner Seite, und zwar der Tom. Hallo Tom.
Guten Abend.
Und wir haben heute zwei Gästinnen bei uns. Und zwar ist das einmal die Anja. Hallo Anja.
Hallo.
Hallo.
Und dann noch Hi. Die Yvonne.
Hi.
Yvonne.
Hallo.
Und wir sprechen heute über das Thema Ritterinnen. Endlich, endlich.
Ja, es hat ja nur gefühlte 80 Jahre gedauert,
ja, genau.
bis wir diese Folge endlich aufnehmen konnten. Sehr gut, sehr gut. Eingangsfrage, wie immer, die Hörenden kennen es schon, ihr vielleicht noch nicht. Fange ich einfach mal mit Yvonne an. Yvonne, wie bist du eigentlich zum Lab gekommen? Und warum machst du es noch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege gerade vor allem wann, aber ich glaube, das dürfte auch schon locker 15 bis 20 Jahre her sein. Und damaliger Freund hat mir von Lab erzählt. Ich habe davor schon Vampire Life gemacht. Aber halt noch nicht dieses LARP, ja, wo dann man wirklich auf eine Veranstaltung mit Zelt fährt. Damals war das ja meistens noch so. Und dann wirklich so mit diesen richtig vielen Leuten unterwegs ist in so einem freien Fantasy-Setting. Das hat mich interessiert, und der hat mich dann einmal damals auf eine Taverne mitgeschleppt. Und am Anfang fand ich es auch ein bisschen doof, aber das ist ja halt so in Beziehungen, ne? Da geht man dann trotzdem mit, und irgendwann habe ich da doch Blut geleckt.
Okay.
Ich glaube, das ist mehreren passiert mit dem, am Anfang fand ich es doof und dann bin ich irgendwie doch dabei geblieben, habe ich das Gefühl.
Ist richtig. Ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, bis man wirklich endlich auch mal einen Charakter findet oder auch eine Gruppe, mit der man wirklich gerne zusammenspielt.
Anja, wie war das bei dir? Hast du da sofort Blut geleckt oder war das bei dir auch dieser Moment von, nee, irgendwie eigentlich nicht, aber probieren wir es noch ein paar Mal?
Also bei mir war es eigentlich schon sofort Blut geleckt, weil ich habe ganz gezielt danach gesucht. Ich komme aus dem Pen and Paper, das habe ich wahnsinnig lange gemacht, hatte eine Mega-Gruppe. Und irgendwann waren wir halt auf einem Mittelaltermarkt und haben halt im Prinzip unsere Szene halt da draußen gespielt. Und wir fanden es mega witzig, weil die Leute auf dem Markt voll mit eingestiegen sind. Und das war irgendwann Ende der 90er und ich habe dann im Internet gesucht. Das Internet war damals ja noch nicht so groß. Ich habe tatsächlich was gefunden, habe eine Orga gefunden, die Anfängercons angeboten hat, gar nicht weit weg von mir. Und dann habe ich meinen damaligen Freund mir geschnappt und habe gesagt, wir gehen jetzt auf den Con. Na, hat er gesagt, okay. Und nach dem Con hatte ich immer noch Lab, aber meinen Freund nicht mehr. Tja.
Du hast ihn auf dem Con gelassen?
Nein, also es geht ihm gut, denke ich. Wo auch
es
immer
sind die 90er.
Er jetzt ist.
Es wäre völlig, völlig legitim, wenn das jetzt heißen würde, ja, und dann stand in der Zeitung, naja, schlimme Opfer im Wald damals. Nein, natürlich, vermutlich nicht. Hoffe ich, bitte.
Breiten wir lieber den Deckmantel des Schweigens darüber aus.
Ich verstehe. Okay. Ich will nicht wissen, wo der Korn war. Habt ihr beide direkt begonnen, so ritterliche Charaktere knappinnen oder so, oder direkt Ritterinnen zu spielen, oder habt ihr erst mit was anderem begonnen?
Als guter Knappe lasse ich natürlich der Frau Ritterin den Vortritt, weil ich bin ja noch gar nicht Ritter. Ich werde ja erst im März. Frau Ritter.
Also definitiv nicht. Ich habe angefangen mit einem Heiler-Charakter, der auch noch nicht so richtig wusste, wo er hingeht und was er ist und was er tut. Es war auch damals die erste Con meiner befreundeten Orga, wo ich dann auch sehr viel auch als NSC war. Das kam erst sehr, sehr viel später nach einer längeren Findungsphase, in der ich dann auch mal irgendwie versucht habe, einen magischen Charakter zu spielen. Wie gesagt, der Heiler ganz am Anfang, wo ich dann auch nicht so richtig viel Spaß dran hatte. Ja, und dann kam der Charakter, der dann später auch erst zum Ritter wurde.
Ja.
Genau, die hat eigentlich mit was anderem begonnen.
Ich wollte gerade fragen, hat es denn als Knappe angefangen oder ist sie irgendwie... Ich kann mir eigentlich keinen anderen Weg vorstellen, ehrlich gesagt.
Das ist tatsächlich bei mir ein bisschen komplizierter. Da muss ich gleich auch ein bisschen für ausholen. Und zwar, mein Charakter ist schon relativ alt und begann so als Söldner in einem anderen Setting. Da wusste ich auch noch nicht so richtig, wo soll der hin. Ja, so Söldner, Kämpfer. Ich bin dann auch mit der Gruppe meines Freundes eine Zeit lang herumgezogen. Das waren Gladiatoren. Aber so richtig hat's mich auch noch nicht überzeugt, weil das eigentlich auch, ich mag die Leute unfassbar gerne. Ich spiele auch sehr gerne mit denen zusammen, aber das war einfach irgendwie nicht mein Setting. Und dann war ich auf einer größeren Veranstaltung mit einer Gruppe, die ihr Adelsspiel betrieben haben. Auch ja, eine neu gegründete Gruppe. Und dann habe ich tatsächlich meinem Charakter mal so ein bisschen einen Neustart verpasst. Ja, in Richtung gefallener Ritter. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt auch Pen & Paper gespielt und habe einen sehr ähnlichen Charakter gespielt. Fand das unfassbar cool. Und habe ihr dann tatsächlich, mein Charakter heißt Kiana Olorande von Rosshagen, kommt eigentlich seitdem aus dem Bereich DSA. Ja, die hat eine lange Geschichte bekommen von mir, die ich dann geschrieben habe, aus welchen Gründen sie dann als ausgebildete Ritterin eigentlich es völlig, wie soll ich sagen, vergeigt hat, in Ungnade gefallen ist und dann irgendwann auch gesagt hat, nee, sie zieht jetzt nur noch als Söldnerin herum. Den Namen als Ritter, den hat sie jetzt völlig abgelegt. Das ist nicht mehr Teil ihres Lebens. Und hat dann irgendwann auf einer Con ihren jetzigen Rittervater getroffen. Hm. Der sich die Geschichte angehört hat. Und gesagt hat, ja, da müssen wir jetzt was machen. Also es geht ja nicht. Also die Geschichte, also Das funktioniert doch nicht. Also einmal Ritter, immer Ritter. Und wenn du der Meinung bist, deine Ausbildung war auch nicht vollständig und erfolgreich. Ja, es gibt da eine ganz seltene Möglichkeit, die sehr, sehr wenig auch genutzt wird. Aber die gibt es hier in Winland und ich habe von der auch schon gehört. Und dann wurde ich eine sogenannte Rittergesellin. Und auf gut Deutsch... Ich habe dann eigentlich so eine halbe Knappenausbildung gemacht. Allerdings tatsächlich auch weniger mit dem, was man natürlich als Knappe so kennt. Dann wirklich das die Getränke und das Essen oder sonst was und aufzuwarten am Tisch. Das haben wir dann tatsächlich übersprungen. Ich hatte da OT auch immer unfassbar schlechtes Gewissen deswegen. Aber den Rest der Ausbildung habe ich dann tatsächlich auch genossen. Und nach ungefähr 3 Jahren bin ich dann nochmal ganz offiziell und so richtig zum Ritter geschlagen worden.
Also nochmal eine Schwertleite.
Ich hatte nochmal eine richtige Schwertleite. Da war dann tatsächlich auch ein sehr guter Freund von mir dabei, der meinen ehemaligen Rittervater gespielt hat, bei dem ich das so vergeigt hatte. Das war ein unfassbar cooler Moment. Als er mich so ein bisschen dann entlassen hat und die Fittiche dann nochmal von meinem Rittervater gegeben hat, der mir dann auch entsprechend wirklich die Schwertleiter verpasst hat mit dem, was man so kennt. Das ist der letzte Schlag, den du unerwidert hinnehmen musst und dann meine Schwertleiter bekommen. Auf einer Burg im wundervollen Abendrot mit ganz vielen Gästen. Das war ein unfassbar cooler Moment.
Es war ein sehr, sehr atmosphärischer Moment. Ich durfte damals auch dabei sein und ich habe das damals schon sehr bewundert, obwohl es für mich noch gar kein Thema war damals.
Wow. Ich meine, welcher Ritter kann schon von sich behaupten, zweimal zum Ritter geschlagen zu werden?
Das ist ja wieder Rittern.
Wir haben schon sehr, sehr viele lustige Sprüche darüber gemacht, korrekt.
Verstehe ich völlig. Und wie war das bei der Baldritterin?
Also ich habe am Anfang, ich meine, hey, es waren die 90er, ich habe also erstmal den ganzen Fantasy-Kram gespielt. Ich war erstmal eine Hexe und dann kam natürlich Lord of the Rings ins Kino, also war ich auch ein Elf. Aber wie es einem dann ganz schnell mal so geht auf LARP, man fängt an, selber Cons zu veranstalten und wir haben Gardisten gebraucht. Klopfende NSCs sind ja auch bis heute schwierig zu kriegen, habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und dann habe ich das erste Mal eine Gardistin, eine kämpfende Rolle gespielt und habe gemerkt, das ist schon echt ziemlich sehr, sehr mein Ding. Aber dann hat es dann tatsächlich doch noch, ja, eine ganze Weile gedauert, 15, 16, keine Ahnung wie viele Jahre, bis ich auf die Idee kam, ein Ritter zu werden oder werden zu wollen, weil noch bin ich es ja nicht. Und tatsächlich hat den Stein des Anstoßes dafür ein Gespräch auf genau der gleichen Veranstaltung gegeben, auf dem auch die Yvonne ihren Ritterschlag erhielt. Nämlich mit meinem heutigen Rittervater, der einfach das absolute Ideal, den Archetypus eines Ritters verkörpert, aus meiner Sicht. Und mit so viel tollen Werten und so einem tollen Angebot und mit einer so großen Fürsorge sich auch um seine Knappen gekümmert hat. Also damals die Yvonne, es gab noch eine weitere Knappin. Das fand ich einfach klasse. Und mein Charakter war aber damals einfach, boah, das war Tochter von einem Jarl. Die ist halt durch die Gegend gereist, die, ja, die hat halt nicht so eine richtige Aufgabe gehabt. Und wir haben dann eine Korrespondenz gestartet, die ging eine Weile. Und der Gedanke musste in der Figur dann auch erst einmal reifen und es hat dann noch 2, 3 Cons gedauert. Und ja, dann haben wir das gemacht. Und ich bekam einen Tritt.
Verständnisfrage. Ist das der Art, die denselben Rittervater?
Richtig, genau.
Wir haben denselben Rittervater, ja.
Okay. Okay, verstehe. Jetzt, ich tue mich etwas schwer. Was ist deine Schwertleiter? Ich frage es, weil viele Menschen da draußen vermutlich denken, was ist denn eine Schwertleiter? Was ist denn ein Knappentritt? Wie muss ich mir das vorstellen? Könnt ihr es erklären?
Also der Knappentritt, das war ein ganzer Korn harter Arbeit. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Als ich, beziehungsweise mein Charakter dann, den Entschluss gefasst hatte, er möchte Ritter werden, ist er erstmal zu dem potenziellen Rittervater hingegangen und hat gefragt, darf ich bei dir dienen? Bist du willens, mich anzunehmen als Knappen? Und nachdem er die ganze Zeit ja so viele gute Worte davon erzählte, dachte ich, das ist ein Kinderspiel. Der sagt, jetzt bist du Knappe. Tja, Pustekuchen war's. Er sagte, erst einmal musst du dich beweisen. Ich gebe dir die Aufgabe, 3 Fürsprecher für dich zu gewinnen, die sagen, ja, sie ist es wert, Knappe bei mir zu werden. Einer der Fürsprecher war übrigens auch die Yvonne. Und die Fürsprecher gaben mir dann ihrerseits Aufgaben. Das konnten Kampfesaufgaben sein. Es ging aber auch ganz viel um Gespräche, Philosophie und meine Güte, ich bin, glaube ich, noch nie so gerannt wie auf dieser Veranstaltung. Und dann schließlich und endlich, als ich am späten Abend den letzten Fürsprecher glaubte, hoffentlich für mich gewonnen zu haben, ich war mir bei dem letzten nie so ganz sicher, meinem späteren Knappenbruder, da bildete sich dann ein Spalier. Wir hatten ganz viele Leute, die daran teilhatten, die mit Fackeln da standen. Und ich hatte einen alten Weggefährten von meiner Figur, von Tilda, der sie dorthin geführt hat zu meinem zukünftigen Rittervater, der dort an der Spitze dann stand und mich fragte, ob ich bereit bin, ihm zu dienen. Und dann ging es darum, dass ich das auch beweisen musste durch die Geste, dass ich ihn zum Beispiel gürtete. und habe dann natürlich gelobt, dass ich ihm gehorchen werde, ihm dienen werde. Und er hat seinerseits gelobt, dass er mich ausbilden wird, denn darum geht es bei dem Knappen, dass der Ritter dem Knappen etwas beibringt, dass er mich kleiden wird und dass er dafür sorgen wird, dass ich immer einen guten Platz an seiner Tafel habe, also dass er auch für meinen Unterhalt verantwortlich ist. Als Zeichen dessen bekam ich dann seine Farben, die ich natürlich bis heute trage. Und dann bekam ich einen kräftigen Tritt. Und das muss man sich dann schon genau so vorstellen. Also du kniest vor dem Rittervater und er gibt dir halt einen ordentlichen Tritt. Und dann fliegst du. Und die Qualität eines Knappen übrigens kann man davon ablesen, wie weit er fliegt.
Das ist korrekt. Und oder rollt.
Also, Yvonne, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin doch ganz gut geflogen damals, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das sah sehr, sehr gut aus. Das war sehr schön.
Und dann musste ich mich wieder aufrappeln irgendwie, nachdem ich eine ganze Weile gekniet hatte. Keine ganz leichte Aufgabe. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt folge mir. Und das tat ich seitdem und tue es noch. Bis es zur Schwertleite geht. Und davon erzählt jetzt die Yvonne.
Genau, also dass ich da ganz kurz einhaken darf, das ist auch natürlich ein bisschen dieser Knappentritt. Das ist bei uns windländische Tradition, dass das natürlich so durchgeführt wird. Ich habe auch schon einen Knappen getreten und mein Knappe durfte die Aufgaben dann tatsächlich von seinen Fürsprechern sich abholen, die er auch hervorragend gemeistert hat. Ich habe mit den Fürsprechern vorher auch gesprochen, aber das waren natürlich auch Mitspieler, von denen ich wusste, dass sie ihm schöne Aufgaben stellen. Und am Ende hat er auch seinen knappen Tritt bekommen, durfte bei mir dann aber auch rollen. Also hat sich ein paar Mal abgerollt, das sah sehr schön aus. Das weiß ich heute noch, ein ganz cooler Moment. Ja, aber ich wollte ja von der Schwertleiter erzählen. Also die Schwertleiter ist dann tatsächlich eher so das, ja, könnte man sagen, der Höhepunkt des knappen Weges, wenn man dann wirklich zum Ritter wird. Ich will nicht sagen, das Ende des Weges, weil es fängt ja erst eigentlich richtig dann nochmal an, auf eine oder andere Art. Bei der Schwertleiter ist es so, wenn der Rittervater, aber auch der Knappe der Meinung sind, das ist jetzt soweit, entscheidet man sich, und bei uns wird das so gemacht, dass es auf einer eigenen Con, die dann für denjenigen ausgerichtet wird, stattfindet mit ganz vielen Gästen, die man dann auch gemeinsam einlädt und die normalerweise mit beiden, also dem Rittervater und auch mit dem Knappen, sehr viel zu tun haben. Und auch bei uns ist natürlich immer, sind sehr viele aus der windländischen Ritterschaft dann auch dabei. Mittlerweile sind wir auch eine relativ große Gruppe. Die Schwertseite selbst ist so ein bisschen, hat typische Elemente, man kann noch ein paar dazu nehmen. Also in der Überlieferung kann man das zum Beispiel auch einleiten mit einem reinigenden Bad, das der Anwärter dann vormacht, mit ganz vielen Gesprächen, die vorgeführt werden, um denjenigen nochmal vorzubereiten und auch nochmal abzufragen, ob derjenige wirklich bereit ist. Und wenn es dann wirklich zur Schwertleite geht, hat auch der angehende Ritter die Aufgabe, sich Fürsprecher zu suchen, die für ihn sprechen. Das sind in dem Fall von mir auch drei gewesen. Unter anderem mein ehemaliger Rittervater, das war sehr, sehr toll. Und noch ein paar weitere. Dann wird man zur Schwertleite geführt. Am Abend vorher ist es bei uns auch nochmal so, dass jeder Gast dem angehenden Ritter nochmal ein Einzelgespräch führen kann, um ihm noch Dinge mit auf den Weg zu geben. Ja, gute Ratschläge, Glückwünsche, alles
Alkohol.
Mögliche. Bitte, natürlich. auch das gehört ein bisschen zu einem Ritterschlag dazu. Überlege gerade, aber bei mir hielt es sich tatsächlich in Grenzen. Das war noch in Ordnung. Am Ende bekommt man dann während des Ritterschlages die typischen Insignien verliehen, wie in meinem Fall Da unterscheiden sich, meine ich, auch die, ja, die Bespielenden ein bisschen oder die Orgas oder auch die Ritterschaften voneinander, was da genau gegeben wird. In meinem Fall sind das typisch die Sporen gewesen, die einem angelegt werden von einem meiner Fürsprecher. Dann bin ich gegürtet worden. Ich habe meinen eigenen Wappenrock bekommen. Ich habe mein Schwert bekommen, was in meinem Fall tatsächlich auch das alte Schwert war, weil, wie gesagt, ich kam ja als Rittergesellin. Und dann, wenn man all das zusammen hat, wird man ganz feierlich gefragt, ob man bereit ist zu dienen. Denn die Ritterschaft, so ist es in unserem Hintergrund, ist vor allem das Dienen für das Volk von Wienland. Ja. Und wenn man das bejaht, ist es je nach Tradition auch wieder so, bekommt man den letzten Schlag, den man unerwidert entgegennehmen muss, und zwar von seinem eigenen Rittervater. Das ist klassischerweise eigentlich normalerweise eine Ohrfeige. Und danach wird man dann zum Ritter gesprochen und hat dann diesen Status in der Ritterschaft.
Und außerdem wird auch jede Menge gelobt, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf. Denn die ritterlichen Tugenden, das sind natürlich auch Lehrinhalte der knappen Zeit, Demut zu lernen, Milde immer walten zu lassen, den schwachen Beistand zu gewähren, um nur ein paar zu nennen. Und diese gelobt man dann. Und da merkt ihr schon, dass das bei uns, das habt ihr vorhin schon gehört, ganz viele Gespräche, wenn ich an meinen Knappentritt denke, dann musste ich hinterher auch noch erklären, was ich daraus gelernt habe. Meine Güte, da musste man sich so viel merken, gibt's gar nicht.
Es klingt so sehr nach eurem Rittervater wirklich. Ja. Danach erstmal noch ein Gespräch, was man daraus gelernt hat.
Ja, bei uns. Aber ist man lernt halt auch was draus.
Ja.
Jetzt haben wir ganz, ganz viele Menschen da draußen, die keine Ahnung haben, was die Rittertugenden sind. Könnt ihr die zusammenfassen für die Neuhörenden oder die interessierten Personen?
Yvonne, soll ich dir den Vortritt lassen? Ich meine, die Demut hatten wir ja schon.
Ja, die ist aber tatsächlich meines. Also eine typische Frage ist immer, welches ist die wichtigste aller Tugenden? Aber ja, da haben wir, also ich meine ganz persönliche Meinung dazu, ja, das ist dann auch die Demut. Mut, je nach Hintergrund auch die Ehrenhaftigkeit, Mildtätigkeit, Schutz der Schwachen. Jetzt muss mir tatsächlich auch, was habe ich vergessen?
Zucht.
Ach Gottchen. Ja.
Es gibt halt... Das hat Yvonne eben schon angedeutet, es gibt da ganz unterschiedliche Lesarten, aber ich denke, die 5-6 klassisch wichtigen, die hast du jetzt irgendwie schon beieinander. Treue.
Also bei uns gibt es auch noch die Minne.
Oh, ja.
Das ist bestimmt die
Minniglichkeit.
Böses Thema.
Wir ganz treiben Minne. Thema. Wir werden auch, also ich werde zum Beispiel auch in Minne natürlich unterrichtet und das hat auch Yvonne hinter sich, aber es gilt bei uns nicht als eine der Tugenden, auf die jetzt dann in dem Moment gelobt wird, wenn es um die Schwertwarte geht.
Ich glaube bei uns auch nicht, aber da
ich überlege,
steht, glaube ich, mit bei den Tugenden drin bei uns.
Ja, ich habe, glaube ich, damals tatsächlich mich orientiert auch nochmal an den großen Tugenden aus DSA. Das sind entsprechend dann auch 12. Deswegen mea culpa, ich kriege sie gerade gar nicht alle zusammen. Aber die sind tatsächlich dann abgeleitet von den Göttern.
Okay. Für was steht der Ritter im Lab oder die Ritterin im Lab? Wo würdet ihr sagen, okay, wenn es einen normalen Fantasy-Con gibt, für was? Wir sind meistens für folgende Themenbereiche sind wir zuständig. Oder da sehen wir eher unsere Aufgabe. Es gibt ja die Magier, die dann sich mit den magischen Problemen rumschlagen, die Schamanen, die irgendwie mit Geistern zu tun haben und so weiter und so fort. Wo seht ihr quasi das, die Kernaufgabe oder das, was wichtig ist, was ihr auf einem Con rüberbringen wollt, unabhängig von den Tugenden und so weiter. Aber was ist, wo ihr sagt, okay, das deswegen gehe ich auf einen Fantasy-Con mit einem Rittercharakter und nicht als Magierin oder als Schelmin oder wie auch immer. Fangen wir doch mal mit Anja an.
Ich glaube, dass das wirklich sehr abhängig ist von dem Ritter. Wenn ich an mich denke, wie ich hoffentlich dann als Ritter sein werde, dann wird wahrscheinlich ein großes und wichtiges Thema etwas sein, was mein Knappe schon tut, Beistand leisten, den Schwachen beistehen. Also wirklich schauen, wer hat wirklich eine Not und diese Not mildern. Dabei aber auch Gnade walten lassen, also einen Ausgleich zu schaffen und auch der Böses tut, der hat ja vielleicht manchmal einen Grund und einen Anlass und es gibt ja vielleicht noch etwas, was man tun kann, um ihn wieder zur guten Seite zu bringen. Oh. Falls das nicht der Fall ist, ihn mit aller nötigen Härte zur Ordnung rufen, nötigenfalls eben auch mit Gewalt. Aber der Ritter ist nicht der Gewalt als erstes Mittel anwendet. Aber er ist in der Lage, das zu tun. Ein Ritter kann natürlich auch, und das ist das, was wir auch versuchen, sehr dabei helfen, Kräfte zu ordnen. Wenn man auf Lab typischerweise unterwegs ist, gerade nimmt so die Kampfesgruppen, die haben dann oft, gerade auf kleineren Veranstaltungen, noch nicht so die rechte Ordnung, dass man bestimmte Dinge auch tut. Wir achten darauf, dass natürlich eine bestimmte vielleicht eine Formierung eingehalten wird. Wir achten aber auch auf die Kleinigkeiten, wie darauf, dass Wache gehalten wird. Und wir bemühen uns darum, durch unser Spiel natürlich auch andere Figuren entsprechend zu heben in eine Richtung. Mhm. Die Edle, die feine Dame, aber vielleicht auch den Bauer, jedem irgendwie in seinem Rang eben auch herauszukehren.
Okay.
Und zwar alle mit enormem Respekt. Jeder verdient einen Respekt und eine anständige Behandlung. Denn Ritter sein bedeutet immer, den Dienst an der Gemeinschaft zu betreiben.
Da hört man jetzt tatsächlich sehr.
Ja, ich wollte es nicht sagen.
Gelernt, ja.
Aber spannenderweise.
Also das ist
spannenderweise unabhängig von seiner jetzigen Ritterrolle, ich höre da diverse andere seiner adligen Rollen raus. Das ist ganz schlimm.
Ich habe halt einfach einen tollen Rittervater, es ist halt so.
Ziemlich bekannten, sagen wir einfach mal so.
Wir. Ja,
das stimmt. Oh, sehr schön.
Das ist korrekt. Hm? Genau, also ich kann mich da nur anschließen.
Man könnte meinen, ihr habt den gleichen Rittervater gehabt und seid ähnlich geprägt worden. Genau.
Wie ist das, wenn ihr sagt, ja, hier das Highlighten oder das Play to Lift für Bauerncharakter, Thema Almosenbeutel. Ich war jetzt erst letztens auf einer Veranstaltung, da gab es einige Ritter und die wenigsten trugen einen Almosenbeutel und an irgendwie Räuber oder hungernde Bauern oder Bäuerinnen Geld zu geben, damit sie die Waffen weglegen und einfach etwas zu essen haben, war eher so das Seltene. Deswegen dachte ich, frage ich einfach mal, wie ist das bei euch? Almosenbeutel gut gefüllt? Ja oder nein?
Also mein Geldbeutel ist gut gefüllt und ich bin freigebig. Milde ist eine wichtige Tugend. Mhm. Klar und logisch und die freuen sich dann. Das ist doch mega gut. Und daraus entstehen dann Sachen und die machen dann vielleicht auch Dinge für einen. Man kommt ins Gespräch, man lernt die Leute kennen. Du hast als Ritter, hast du halt einfach unfassbar viele Möglichkeiten, auf Leute zuzugehen und sie in dein Spiel zu integrieren und ihnen auch Raum zu geben. Das ist einfach... Ich habe das sehr gern.
Okay.
Yvonne, du hast doch auch einen vollen Sack, oder?
Natürlich. Natürlich. Also ja, ich schließe mich da Anja an. Das ist eine total coole Möglichkeit. Es muss ja auch nicht immer das Bargeld an sich sein. Das ist auch tatsächlich, dass man vielleicht anbieten kann, wenn derjenige Interesse zeigt, dann auch gemeinsam zu reisen. Ich habe jetzt seit neuestem einen Baden bei mir.
Der ist so großartig.
Den ich aushalte, ja. Aber das ist jetzt nur eine Möglichkeit von vielen. Aber tatsächlich, ja, auf einer Veranstaltung kannst du natürlich darüber sehr viel Spiel betreiben. Aber auch unsere Knappen finde ich auch immer so eine gute Möglichkeit, jemanden mal in die Mitte zu heben, indem man ihm Aufgaben gibt, dass er sich tatsächlich auch mal vor anderen Spielern und mit anderen Spielern bei Aufgaben beweisen kann. Und da steht man vielleicht gar nicht mal so arg in der ersten Reihe, aber kann sich das von hinten angucken und darüber freuen, wie gut es läuft und wie viel Spaß die anderen dabei haben.
Also Yvonne, habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast einen Knappen bzw. eine Knappin?
Ja, das ist richtig. Ich habe einen Knappen. Ich überlege gerade, wie lange. Im Moment gehen wir leider nicht ganz so viel auf Con gemeinsam, aus verschiedenerlei Gründen. Aber ja, ich habe einen Knappen jetzt, ich glaube, auch schon seit 7 oder 8 Jahren.
Boah.
Wie gesagt, aber nicht so viel bespielt. Wir erinnern uns, wir hatten jetzt ja auch die Corona-Pandemie zwischendrin. Deswegen, ja, aber ganz, ganz großartiger Spieler. Es macht unfassbar viel Spaß mit ihm.
Und ein Baden auch noch dazu. Hast du noch mehr Gefolge? Keine Ahnung, Herold zum Beispiel?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich reise mit relativ wenig Gefolge. Das ist ja auch immer so ein Thema, gerade bei Adelsspiel. Aber generell sind wir eher ja auch als Ritterschaft unterwegs und sind dadurch schon eine relativ große Gruppe. Aber meistens hat jeder Ritter noch einen Knappen dabei. Also mindestens und verschiedenstes Gefolge, unter anderem bei uns, ne, mit dem Hintergrund, unser Rittervater hat zum Beispiel auch mehrere Huskarls dabei.
Mehrere was?
Leibwachen.
Huskarls, ja, das könnte ich vielleicht noch
geben. Das ist der Hauskarl.
Ja, also es ist ein bisschen mehr als eine Leibwache.
Ach, ein Huskarl ist ein geschworener Gefolgsmann. Also ein bisschen mehr als nur irgendwie einfach ein Krieger, sondern das ist jemand, der wirklich einen Eid abgelegt hat auf seinen Herrn und der mit großem Geschick sein Kriegshandwerk verführt. Das ist nicht einfach nur irgend so ein Dahergelaufener.
Der wird teilweise auch mit Land dann belohnt von seinem Ritter oder in dem Fall dann auch vielleicht vom Jarl.
Verdammt, das hätte ich eigentlich wissen müssen, merke ich gerade, aber das...
Naja, der Rittervater wird aber nicht zuhören. Hust, hust.
Und du bist ja noch Knappe, du kannst ja noch lernen.
Genau.
Ja.
Vielleicht unterhaltet ihr euch nochmal darüber, über dieses Thema.
Wir treffen uns doch nicht mehr als Knappe.
Nein, nicht ihr beide, sondern Rittervater und sie.
Ach so, ja.
Nein, ich schweige darüber. Im Zweifel ist das auch einfach eine gute Frage für Leute, die gerade zuhören und auch keine Ahnung haben.
Man kann den Herrn Ritter oder die Frau Ritter ja mal was fragen.
Ja, genau.
Wie das so ist.
Ist alles ein Spielangebot. Ja.
Die Gefahr ist, dass man eine Antwort bekommt.
Mehr oder weniger ausschweifend.
Ja.
Korrekt.
Oh ja.
Wie ist denn das? Wie ist das bei euch mit Duellen, / Turnieren? Habt ihr das? Also nehmt ihr an Duellen teil? Ich kenne ein paar Ritterinnen, die sagen, boah, ganz ehrlich, ich duelle sowieso nicht. Oder nur, wenn es irgendwie der böse Feind quasi ist, der aber ehrhaft und rechtschaffend ist, was es ja durchaus mal gibt. Und dann die, aber an Turnieren zum Beispiel nimmt man nicht teil oder ähnliches. Wie ist das bei euch?
Also ich für meinen Teil bin kein großer Fan davon. Ich war schon bei mehreren Turnieren, jetzt nicht als Teilnehmer, sondern habe mir die von der Außenkante angeguckt. Man muss gestehen, ich war da nie ein großer Fan von, aus verschiedenen Gründen. Also daher eher weniger. Natürlich wird man ab und an zum Duell gefordert, aber dann ist es wirklich auch so ein bisschen im Hintergrund, warum, weshalb, ja. Wenn es tatsächlich für mich inhaltlich Sinn ergibt, beispielsweise wirklich zum Thema Verteidigung der Schwachen, ja, dann finde ich ein Duell total legitim, aber mein Charakter für seinen für sich hat entschieden, wenn er kämpft, dann kämpft er, um zu töten und nicht, um jetzt groß seine Ehre zu verteidigen, wiederherzustellen. Also wenn ich ein Duell eingehe, dann ist das tatsächlich, um am Ende zu töten, also aufs dritte Blut nennt sich das. Hm. Und dann muss der Opponent damit auch klarkommen, dass er am Ende entweder ins Gras beißt oder mein Charakter ins Gras beißt.
Ich glaube, ich sehe das partiell gleich, aber doch auch sehr anders. Tilda kämpft nicht, um zu töten. Am Ende weiß ich natürlich nicht, wie es für mich ausgehen wird, wenn ich dann Ritter bin. Wenn jemand meine Ehre kränkt, dann kann es schon notwendig sein, im Wortsinn notwendig, die Ehre auch wiederherzustellen. Das kann unter Umständen nötig sein. Man muss aber abwägen an dem Punkt. Ich sehe meinen Charakter aber nicht als diesen Player-Charakter, der auf Turniere geht. Tilda ist ja nicht Ritter oder will nicht Ritter werden, um auf Turniere zu gehen und da irgendwie zu glänzen mit ihren Fähigkeiten, sondern die hat ja irgendwie eine Mission. Die möchte ja für etwas sein. Und das ist dann dieses sehr große, was ich gleich habe mit Yvonne oder was mein Charakter gleich hat mit Yvonnes Charakter. Für eine gute Sache einstehen und dafür kämpfen, ja, immer. Einfach nur um zu protzen, ich weiß nicht. Andererseits, wenn jetzt Tilda irgendwie eine Wette verlieren würde, also ich bin sehr gespannt, was passiert. Also, oder wenn irgendjemand, keine Ahnung was, okay, ich wollte gerade sagen, wenn jemand was Schlechtes über ihre Mutter sagt, dann würde sie sich sehr ärgern. Andererseits gibt es über ihre Mutter ein paar sehr unschöne Details. Reden wir nicht drüber. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was passiert, wenn es passiert, aber tendenziell sehe ich es ganz ähnlich wie Yvonne.
Was ist mit Buhurt, also sprich dem Gestampfe oder ähnlichem? Nimmst du dazu einen Teil? Als Knappin dürftest du das ja.
Also es wäre jetzt eher nichts, was mich reizen würde. Mich würde es eher reizen, die Rolle des Schiedsrichters zu übernehmen, was ich ja auch schon tat.
Okay.
Mich reizt der Kampf.
Sagen wir es mal so, wenn aber wenn dein Rittervater beispielsweise aus Übungszwecken sagt, du sollst daran teilnehmen. Ja,
das ist völlig anderes, wenn mein Ritter sagt, nimm teil, mach das, dann mache ich das. Wenn mein Ritter denkt, dass das nötig ist, dann tue ich das. Da braucht man gar nicht diskutieren. Es ist sein Vorrecht. Aber jetzt per se. Ich denke, mein Ritter geht lieber mit mir auf irgendeinen guten, gerechten Feldzug, um Dimmengard von irgendwelchen Ratten zu säubern zum Beispiel. Oder um die Frau von einem guten Freund zu retten, die von tausenden Schergen festgehalten wird. Und ja, solche Dinge. Solche Dinge lässt mich mein Rittervater tun.
Oder geht mit dir auf einen Ball.
Ja, okay, das tut er mir gelegentlich auch an, ja. Da musste ich dann auch schon tanzen. Tja, blöd.
Oh, das ist auch eine gute Frage. Ist es denn wichtig, tanzen zu können als Knappe? Oder als
ja,
Ritter?
Ja, leider. Sehr wichtig.
Also zumindest bei uns ist es sehr wichtig.
Außer man geht nicht auf so Veranstaltungen.
Nur weil du es kannst.
Das hat ja auch was mit dem Bewegen und dem Kampf auf dem gesellschaftlichen Parkett zu tun.
Exakt, und deswegen ist es wichtig. Und da erkennt man ganz große Unterschiede. Yvonne ist einfach von einer sehr großen Eleganz und Grazie in ihrem Kampfstil geprägt und genau so kämpft sie auch. Und bei mir ist es ganz anders.
Das siehst nur du so.
Ich mache das leidenschaftlich, aber nicht sehr gut.
Es ist trotzdem etwas Gutes, etwas mit Leidenschaft zu tun.
Ja, ich bin engagiert. Ich hatte neulich einen Moment, wo ich meinem Ritter sehr begeistert gesagt habe, dass ich glaube, endlich gelernt zu haben, wie man mit dem Schild wirklich umgeht. Und er sagte, nur, Tilda, das wurde auch Zeit.
Ist aber auch nicht meine Schokoladenfähigkeit, muss ich sagen. Ich nehme dann entweder lieber das lange Schwert oder den Streithammer, ja. Aber das war tatsächlich auch alles Teil der Ausbildung, dass wir das lernen.
Was mich jetzt ganz persönlich interessieren würde, inwieweit spielt denn Heraldik eigentlich eine Rolle als Ritter? Ist das denn wichtig?
Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ich würde sagen, auf jeden Fall in der Hinsicht, dass man irgendwann mal das Wappen seiner Ritterbrüder und Schwestern kennt. Ist auch tatsächlich ein Thema jetzt gerade. Tilda hat ja erzählt, sie hat die Farben ihres Ritters angenommen. Was bedeutet, sie trägt ein kleines Stoffwappen am Gürtel, das die Farben ihres Ritters und heraldisch dann auch, wie gesagt, sein Wappen widerspiegelt. Also ja, als Wiedererkennungsmerkmal auf jeden Fall. Bei den Windländern haben wir auch meistens in irgendeiner Form die Windländenschwaben mit drin. Ich habe im Hintergrund so ein bisschen mein Familienwappen abgewandelt, das ich meinem Charakter damals gegeben habe. Und wenn man mal auf einem Ball ist, ist schon ganz gut, wenn man irgendwie dann auf die Dauer mal halbwegs weiß, wer ist. Aber da verlässt mich auch ehrlicherweise immer mein Gedächtnis.
Ich gebe dir natürlich, auf der einen Seite gebe ich dir recht. Für den typischen Ritter mag es nicht ganz unwichtig sein, vielleicht heraldisch sich auszukennen. Das mag vielleicht so sein in den Mittellanden. Auf Vinland gibt es nicht so das Thema Wappen. Es hat nicht jede Familie ein Wappen. Es gibt sicher ein paar der Sippen, die versuchen, so etwas wie durchzusetzen. Das sind dann aber meistens die etwas modischeren Kronländer, die derlei Dinge gerne tun. Die ziehen sich auch nicht immer ganz so traditionell an. Ne? Die sind dann doch schon mittelländischer geprägt. Und deswegen nimmt das jetzt nicht so großen Raum ein. Der Wienländer trägt halt grün-weiß. Das sind seine Farben. Ja? Dass unser Rittervater hier natürlich ein Zeichen hat, das ist vielleicht eine kleine Spezialität. Aber wieder die Farben grün-weiß. Nein, und insofern für Tilda spielt Heraldik eigentlich gar keine Rolle. Am Ende des Tages muss man ja eh zu jedem freundlich und respektvoll sein. Außer er haut einem gerade auf die Fresse. Dann ist man natürlich auch respektvoll mit seinem Schwert.
Ich würde da noch mal was ergänzen, tatsächlich für unsere Ritterschaft. Im Windenden Hintergrund gibt es ja sogenannte Drachen. Und jeder Ritter in Wienland wählt sich seinen Drachen, der auch so ein bisschen seinen Weg repräsentiert. Und auch dieser wird dann immer Teil des Ritterwappens, damit auch klar ist, wer ist und wer ungefähr welche Ausrichtung folgt. Bin ich eher so derjenige, der das Gespräch sucht oder versucht, möglichst weise zu handeln? Oder bin ich eher der dann doch lieber am Ende des Tages doch das Schwert in die Hand nimmt und die Partei liegen?
Das ist übrigens auch eines der großen Geheimnisse und Dinge, die Gegenstand von mancher Wette und Gesprächen sind. Welcher Drache, welche Ausrichtung hat denn dann der zukünftige Ritter? Weil der verrät das nie.
Okay. Muss er das verraten?
Das wird erst bei der Schwertleite selbst. Bei der Schwertleite wird das dann offenbart.
Wenn der Ritter seine Farben oder sein eigenes Wappen dann präsentiert bekommt? Da ist das dann meistens groß irgendwo aufgestickt bei uns.
Gut. Jetzt hatten wir Turniere. Wir hatten Heraldik, was ein persönliches Anliegen war. Hörer der Folge 44 werden sich erinnern, wie sehr der Tom darauf gepocht hat, dass das Knappen Heraldik lernen müssen. Und was fehlt denn jetzt noch?
Die Minne. Was ist das? Kann ich es essen? Muss ich das machen? Kann ich davor weglaufen? Und was passiert, wenn ich davor weglaufe?
Wahre Minne muss keusch bleiben.
Oh, das ist ein schöner philosophischer Spruch. Mhm.
Der ist sehr schön, ja.
Ja, Minne spielt selbstverständlich eine Rolle. Unvergessen sind unsere Sommerfeste, die wir dann und wann erleben durften, ausgerichtet von einem ganz besonderen knappen Bruder, der inzwischen schon ein Ritter geworden ist, wo der unser Rittervater uns auftrug, jetzt übt euch mal in Minne und wir uns gegenseitig die schönste Minne jeweils angedacht haben. Und das nimmt auch immer wieder Raum. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit meinem Rittervater ein Büchlein geschenkt, denn dieses erste Gespräch, was mich so für die Ritterschaft begeisterte mit ihm, da hat er mir auch Gedichte vorgetragen, die er selbst verfasst hatte. Und unsäglicherweise war dieser Gedichtband über die Jahre verloren gegangen. Und ich habe ihm dann ein Büchlein geschenkt, damit er eben neue Gedichte aufschreiben kann. Und natürlich hat er sich dann auserbeten, dass das Erste, was darin zu lesen ist, etwas ist, was ich für ihn schreibe. Und so habe ich ihm, und das hat mich wirklich viel Zeit gekostet, ich habe einen halben Tag über die Worte sinniert, damit sie auch angemessen sind, wohlgesetzt und nicht geschwätzig und wahr den Kern treffen.
Ja, die Frage ist, was ist Minne? Ich glaube auch tatsächlich, da ist jeder Ritter so ein bisschen eigen, wie er seine Gedichte verfasst oder über was. Aber von meiner Definition her ist für meinen Charakter Minne etwas, was er an einer anderen Person herausragend findet, nachahmenswert findet, liebenswert findet. Ja? Also all das kann zum Beispiel Teil eines Gedichtes dann zum Beispiel werden. Und dann bemint man diese Person und die ist keusch, die Minne, weil, wie gesagt, eben solche Eigenschaften dann in den Vordergrund gestellt werden. Eins der schönsten Minne-Gedichte hat unser Ritterbruder geschrieben. Ich meine, an die Köchin. Es war großartig, weil er dabei tatsächlich dann auch darauf eingegangen ist, wie einfach das in Anführungszeichen das nicht adlige Volk, die Leute, die für das Essen sorgen, die überhaupt die ganze Gesellschaft am Laufen halten, wie wichtig die sind und wie wichtig deren Eigenschaften und deren Leidenschaften auch für die komplette Gesellschaft sind. Und das kam dabei raus und ich finde, mich hat das IT wie OT total berührt.
So sehr ich sein Werk auch schätzte, so sehr konterkariert er aber die eigentliche Minne, oder? Weil eigentlich die Minne ja die hohe Minne wird an eine höher stehende, unerreichbare Person gerichtet.
Eigentlich schon.
Aber dennoch, es ist der Gedanke, der zählt. Ich denke, auf Wienland hat sich, und da weiß ich auch genau, wer der Urheber dieser Entwicklung sein kann, hat sich so ein bisschen aus Minne vor allen Dingen das gesprochene Wort, das Dichten, das Anerkennen und Lobpreisen jemanden gegenüber durchgesetzt, mehr als diese klassische hohe Minne, wie sie andere Ritter vielleicht praktizieren.
Eine weitere Frage, die mir aufkommt, ist, jetzt seid ihr sehr, sehr offen und ich finde das toll, dass Vinland zwei Ritterinnen hat. Ich weiß, dass andere Länder der Mittellande oder der Mittellande-Kampagne einfach massive Probleme damit haben, weibliche Ritter oder Ritterinnen überhaupt zu definieren und zuzulassen. Das kann ein Spielansatz sein, es ist ganz häufig ein eher so ein OT-Problem. Wie seht ihr das? Seid ihr auf solche Probleme schon gestoßen oder nimmt jeder, mit dem ihr zu tun habt, der nicht aus Finnland kommt, auch dieses Thema auch wirklich an und sagt, super, dass ihr Frau Ritterin seid oder super, dass du Knappin bist?
Das ist tatsächlich ein Thema, das schon immer wieder anschwingt. Meistens, wenn man dann als Ritter, weiblich tituliert wird. Auch das hatten wir schon. Oder Knappe, weiblich. Ich sehe das auch primär als tatsächlich ein OT-Problem. Und habe am Anfang, als ich angefangen habe, tatsächlich in diese Richtung zu gehen und einen Ritter bespielen zu wollen, hat mich das auch verunsichert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen anderen genauso geht. Meine Erfahrung war dann aber, wir sind schon auch sehr viel in den Mittellanden unterwegs und auf Bällen, wo natürlich auch sehr viel Adelsspiel betrieben wird und sehr viele Ritter, Ritterinnen oder ja, unterwegs sind. Da wurde dieses Thema auch, immer mal wieder kam das eben in der Art und Weise auf. Aber am Ende, wenn man dann wirklich auch länger miteinander spielt, entweder diejenigen, die es wirklich ablehnen, die spielen dann einfach weniger mit einem. Oder irgendwann akzeptieren sie es. Und ich finde das auch eigentlich für mich den einzig gangbaren Weg, weil, um ehrlich zu sein, wir spielen immer noch Fantasy LARP. Und das ist ein ganz großes Geschenk, weil du kannst eigentlich sein, wer du möchtest. Und ich finde das auch das Tolle am LARP. Und so hart es klingt, ich möchte mich dann da auch nicht einschränken lassen. Aber ja, klar, das ist ein Problem. Manchmal diskutiert man dann auch ein bisschen, aber generell muss ich ja auch nicht jedes Spielangebot annehmen.
Du wirst immer Leute treffen, die nicht gewillt sind, deine Figur zu akzeptieren, so wie du sie dargestellt wissen möchtest. Und das kann dann an den Leuten liegen oder das kann auch an dir liegen oder vielleicht ist es auch ein bisschen was aus beiden. Die Yvonne hat komplett recht. Man darf sich einfach nicht verunsichern lassen. Wenn man Bock drauf hat, das zu machen, dann sollte man es einfach tun und es einfach so lange tun, bis die anderen verstanden haben, ja, man ist das. Weil natürlich ist es ein Thema und gefühlt ist es wirklich noch mehr für die Ritterinnen ein Thema als für die Knappinnen, weil als Knappe, da läufst du dann ja auch eher mal so mit, dann nimmst du dir ja noch bestimmte Dinge nicht heraus und ich erlebe das jetzt schon auch, wenn es darum geht, dass ich meinen Ritterschlag erhalte, dass ich gefragt werde, ja, trägst du dann etwa auch eine Rüstung? Ja, klar trage ich eine Rüstung.
Rüstung ist super.
Wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, weil ich zu faul bin.
Und weil Rüstung schwer ist.
Aber das können mir viele Plattenschweine können mir das ganz gut nachvollziehen, dass man keinen Bock hat, die ganze Zeit da drin rumzurennen. Ist auch gar nicht nötig. Ne? Aber ja, man spürt das immer wieder. Kann einem aber, glaube ich, mit jedem Charakter passieren. Einfach machen.
Ich glaube, dass die für mich noch letzte wichtige Frage, die ich so für mich habe, ist, wenn ich neu anfangen will, als Knappin, als Ritterin oder ähnliches, wie stelle ich es am besten an?
Das Wichtigste ist tatsächlich, einen Rittervater oder eine Rittermutter zu haben, die man IT gut findet, die einem das bei dem man gesehen hat. Das ist die Art von Ritterspiel, die ich mir vielleicht dann auch für die Zukunft wünsche, weil man wird zwangsweise viel Zeit miteinander verbringen. Und mit der man sich aber eben auch OT gut versteht. Weil wir spielen ja, als Knappe spielt man ja im Prinzip in einem totalen Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, ich muss das absolute Vertrauen haben, dass meine OT-Belange immer auch berücksichtigt werden. Deswegen ist das eben auch wichtig. Und damit steht's und fällt's total. Ein guter Rittervater, eine gute Rittermutter. Guck dir das eine Weile an, wie die das machen. Mach's nicht sofort. Und dann genieße das auch ruhig eine Weile. Ich finde es so schade, dass es so viele Knappen gibt, die irgendwie Knappe für 1-2 Cons sind und das gar nie so richtig erleben, was das eigentlich bedeuten kann. Wie tief das sein kann und wie tief das dann auch für den Charakter wird und wie besonders dann die Schwertleiter ist, wenn man darauf so lange hinarbeitet. Also bei mir sind es jetzt dieses Jahr im Herbst 7 Jahre oder 8, ich weiß gar nicht genau. Und das ist halt einfach, wenn du dann an diesem Moment bist, das ist einfach so großartig, deswegen das dann auch wirklich eine Weile zu zelebrieren, ist echt schön.
Ja, umso mehr man tatsächlich, finde ich, in einem Abhängigkeitsverhältnis spielt und da gehört Ritter und Knappe ganz, ganz klar sehr tief rein, umso wichtiger ist es dann tatsächlich auch immer ein offenes Ohr zu haben, auch immer, wenn es dann wirklich notwendig ist, auch einfach mal OT zu gehen und sich abzusprechen und einfach auch einen gemeinsamen Weg zu finden, wie man das weiter bespielen möchte. Ne? Also das finde ich gerade in dieser Hinsicht ganz, ganz wichtig. Und ja, also was Teda beschrieben hat, ich würde jedem empfehlen, tatsächlich so ein Lehrlings, in anderen, also wenn man Magier spielt, gibt es ja auch die Möglichkeit, einen Lehrling zu spielen erstmal und dann langsam reinzukommen, würde ich auch beim Ritter immer empfehlen, weil man dem Charakter einfach mehr Tiefe geben kann, schon von Anfang an, und das unfassbar viel Spaß bringt, wenn man natürlich die entsprechende Gruppe dann auch hat. Ich bin mir sicher, es gibt auch tolle Ritter, die direkt als Ritter einsteigen. Das ist natürlich auch möglich. Aber man hat dann natürlich nicht den Support seines Rittervaters oder der Gruppe und muss sich dann komplett neu anfinden und zurechtfinden. Also ich würde ehrlich immer den Weg empfehlen, über so eine Knappschaft zu gehen, weil das einfach das sehr erleichtert.
Ich wäre sonst soweit mit meinen Fragen durch. Paula, wie ist es bei dir?
Nee, ich überlege gerade noch. Okay, gut. Jetzt habt ihr gesagt, ihr ratet eigentlich nicht direkt mit Ritter einzusteigen. Aber vielleicht habt ihr noch konkrete Tipps, wie man denn dann am besten einsteigen kann.
Ich würde sagen, man sollte sich ganz, ganz viel Gedanken darüber machen, welche Art von Ritter man denn sein möchte. Ja, und da auch wirklich tief Arbeit reinzustecken, wie man in welcher Situation denn dann wirklich reagiert, was einem wichtig ist. Hat man irgendeine besondere Tugend, die einem besonders am Herzen liegt, die man vielleicht nach vorne stellt? Oder kommt man vielleicht aus so einer, es gibt ja auch Raubritter, ja. Warum bin ich dann ein Raubritter, der vielleicht eine ritterliche Ausbildung bekommen hat und trotzdem drauf pfeife? Ja, also solche Darstellungen, Charaktere gibt es natürlich auch. Ja, natürlich die Ausrüstung ist schon wichtig. Also wenn man einen Ritter darstellen soll, sollte man sich in irgendeiner Form schon durch diese Symbole kenntlich machen. Ich bin der Meinung, es gibt genug, um jetzt mal wieder die Historik zu bemühen, Darstellungen, wo ein Ritter im Kettenhemd unterwegs ist. Das muss nicht immer die komplett geschmiedete Rüstung sein. Vielleicht kann man damit einsteigen. Ein Wappenrock ist, finde ich, essentiell schon wichtig. Ja, aber vor allem tatsächlich so ein bisschen, wo will man hin? Was ist einem als Ritterdarstellung wichtig? Welche Tugenden möchte man nach vorne stellen? Das ist so ehrlicherweise für mich das Essentielle, was so ein Ritter ausmacht. So eine gewisse Art vielleicht auch Idealismus. Aber das ist vielleicht eher so ein persönliches Ding.
Ja, wenn das ein persönliches Ding ist, dann teilen wir das für mich. Unterscheidet sich der Ritter von anderen kämpfenden Klassen vor allen Dingen durch sein Werteset. Bei uns kommt ja dann natürlich auch noch wirklich der Faktor Glauben auch im Intime natürlich sehr, sehr stark mit dazu. Das mag vielleicht bei anderen Rittern weniger stark ausgeprägt sein, aber man sollte das schon spüren, dass es diesen Unterschied gibt, dass man Dinge vielleicht anders hinterfragt. Und ein Ritter sollte natürlich auch durch vielleicht gewisse strategische Vorausplanung glänzen. Der rennt nicht einfach los, sondern er überlegt sich vielleicht auch vorher, wie könnte das denn wohl sinnvollerweise ausschauen. Klar hast du auch die Ritter, die dann eher so eine heiße Flamme abfackeln. Kann es alles geben, gibt es auch bei uns, absolut. Die denken aber trotzdem auch. Ja, und für mich ist und bleibt der beste Weg, ein guter Ritter zu werden, es gut darzustellen, wirklich der Weg durch die Knappschaft. Das gibt einem eben auch die Möglichkeit, das auszuprobieren, ob diese Art von Spiel für einen selber irgendwie schön ist, weil wenn du dann da drin festhackst und hast Mörder viel Geld in Ausrüstung gesteckt und merkst, eigentlich ist es das so gar nicht, ist voll schade. Und als Knappe hast du den Mega-Luxus, dass du halt einfach Step-by-Step das aufbauen kannst. Das war auch Teil meiner total pragmatischen Überlegung, dass ich dachte, ich hatte, bevor ich das mit dem Knappen gestartet habe, hatte ich lange Zeit gar keinen echten kämpfenden Charakter mehr gespielt, abseits von NSC-Rollen, weil ich durch, ich habe ja irgendwann in meinem Leben mal ein Kind bekommen, dann hatte ich dadurch einfach eine naturgemäße Pause, dann hat sich das irgendwie nicht mehr so ergeben und ich war komplett so ein bisschen aus dem Rost. Dann habe ich gedacht, Mensch, Knappe ist super, kannst es wieder so langsam rantasten, kannst dich da langsam reinüben und kannst Step by Step dir den nötigen Krempel besorgen, wenn du da langfristig wirklich Bock drauf hast. Ne? Es hätte ja dann immer auch die Möglichkeit gegeben, da sonst dann auch einen Ausstieg draus zu finden. Und deswegen ist für mich einfach der ultimative Weg und sonst alles, was Yvonne gesagt hat, sich einfach überlegen, was will ich denn sein und was will ich darstellen, wobei ich wahrscheinlich eher von der Bank komme, dann nicht 100 Jahre sich an die Vorgeschichte zu setzen, da bin ich eher der intuitive Spieler. Ich denke mir, ich will jetzt das und das spielen. Naja, okay, dann gucke ich mal, was ich dafür so anziehe und dann fange ich mal an zu spielen und guck mal, wohin die Sache läuft. Und dann entwickelt sich es meistens. Also meine Figur ist mit null Vorgeschichte auf ihren ersten Con gegangen und das hat sich dann halt so ergeben und inzwischen hat die Hell of Vorgeschichte. Und Geschichte.
Jo, dann wäre ich auch soweit durch mit meinen Fragen. Okay.
Gut. Ja, dann würde ich so langsam mal den Sack zumachen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und Rede und Antwort gestanden habt.
Danke, dass wir da sein durften. Es war sehr schön mit euch.
Das kann ich auch nur genau so bestätigen und danke, dass wir auch unsere, um es sozusagen, Charakterklasse vorstellen durften.
Hoffentlich gibt es jetzt ganz viele mehr Ritterinnen.
Ich würde es so feiern.
Ja, oder Knappinnen als erstes.
Und wir sind mittlerweile.
Würde ich sehr feiern.
Ja, und wir sind mittlerweile 3 Ritterinnen. Oder nein, noch nicht, aber mit Tilda, glaube ich, 3 Ritterinnen in Winland. Mhm. Das ist so unendlich cool. Mhm.
Darf ich euch vorschlagen, ihr macht einen mittelländischen Ritterinnenbund?
Oh, das wäre so cool.
Und ich würde es so, so sehr feiern. Diese ganzen, ich will nicht sagen, wie lange ich spiele, aber es gibt es nicht. Und es wäre so gut, einfach weil so vielen Menschen dann einfach mal gezeigt wird, hey, das ist etwas, was im Spiel ist. Ihr könnt es nicht ignorieren. Lasst euren Sexismus bitte zu Hause. Das braucht niemand. Es wäre einfach toll.
Also
wenn das mein Wunsch wäre aus der Folge.
Wer auch immer Lust hat, Knappin zu spielen oder Ritterin zu spielen oder es tut und sich irgendwie connecten will, ich bin mir ganz sicher, Tom und Paula werden den Kontakt zu uns herstellen und wir werden ganz sicher uns freuen, wenn es dann einen Ritterinnen-Tag gibt. Und Knappinnen-Tag.
Auch ich würde das sehr begrüßen und sehr, sehr gerne.
Über den Discord wird es die Möglichkeit geben. Was mich zur Hausmeisterei bringt.
Eine sehr geschickte Überleitung.
Genau. Was mich zur Hausmeisterei bringt. Bei Fragen, Wünschen, Anliegen. Oder dem Link zum Discord. alleslab@posteo.de. Schreibt eine kurze Mail. Ihr kriegt eine relativ zügige Antwort. An der Stelle möchten wir uns tatsächlich auch bei Marcel bedanken. Der hat uns einen Kaffee auf Ko-fi spendiert. Wir leben davon, dass man uns ein bisschen supportet. Es ist ja immer, man macht das ja irgendwie für den Applaus und so. Empfehlt uns gerne auf den Plattformen weiter und wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, ko-fi.com/alleslab, dann findet ihr uns. Dann könnt ihr uns gerne einen Kaffee dalassen. Wir würden uns sehr freuen, weil dann kriegen wir Serverkosten und so weiter irgendwann auch mal bezahlt nach den ganzen Jahren. Ja, und dann sind wir tatsächlich fertig mit der Folge. Und wow, ich bin gespannt. Wir werden euch vermutlich nochmal einladen, wenn es um das Thema geht. Ja, wir haben jetzt den ersten weiblichen Ritterbund. Das ist jetzt so und so. Da wollte ich mal drüber erzählen. Wir laden euch sofort wieder ein. Ich bin jederzeit. Ja, gut. In dem Sinne.
Was mir gerade noch einfällt, für weitere Folgen oder beziehungsweise für eine weitere Folge, um noch mehr weibliche Repräsentation hier in diesem Podcast zu bringen, suchen wir noch eine weibliche Zwergenspielerin.
Oder mehrere.
Also, wenn du einen weiblichen Zwerg spielst und dir denkst, hey, das wäre doch voll cool, auch mal hier zu sitzen, dann melde dich am besten unter der E-Mail-Adresse, die der Tom gerade angegeben hat. alleslab@posteo.de.
Ja, ja. Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Gut.
So, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein.
Dann können wir die Folge beenden. Dann bis bald.